Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei der Zwei-Mann-Mauer, dem ersten und einzigen Fußball-Podcast. Den mache ich weiterhin mit dem überragenden Mitspieler an meiner Seite, mir digital gegenüber, dem lieben Anton.
Ja, hallo Moritz, halt dich fest, die Bundesliga geht in die heiße Phase und generell sind wir in dieser Spielzeit natürlich noch gesegnet mit einigen Entscheidungen, die auf uns zukommen. Wir wollen alles mal so ein bisschen durchsprechen und dementsprechend freue ich mich sehr, dass wir direkt reinstarten können.
Willkommen zu den Spieltagssiegern und Verlierern.
Und ich habe mir tatsächlich direkt mal einen Nordclub geschnappt als ersten Spieltagssieger,
den HSV.
Entschuldigung, also ich wollte gerne die Bremer nehmen, aber das hat nicht funktioniert, denn der HSV hat etwas geschafft, was die Bremer leider verpasst haben, und zwar den Klassenerhalt zu 100% zu sichern. Und deswegen tauchen sie hier natürlich direkt bei mir auf, weil wir haben ganz oben an der Tabelle schon die Entscheidung so gut wie getroffen, also mit den Bayern auf jeden Fall. Und um die Champions League, da sprechen wir gleich noch drüber, da wird es richtig eng. Aber ganz unten, da werden jetzt auch so nach und nach die Entscheidungen gefallen. Und dementsprechend habe ich die Hamburger mit reingenommen. Die haben gewonnen in Frankfurt mit 2-1. Nachdem sie sogar zurückgelegen haben, da gab es ein paar wilde Minuten. Plötzlich ging es hin und her, Tor für die Frankfurter, Ausgleich für den HSV. Und dann haben sie es sogar noch gezogen. Und mit diesem Sieg eben nicht nur die Frankfurter, über die wir später auch natürlich noch sprechen werden, weiter in die Krise gestürzt, sondern auch sich selbst hundertprozentig in der Liga gehalten. Und das ist natürlich als Aufsteiger immer ein Erfolg und so auch für den HSV. Und ich glaube, auch du als Bremer kannst sagen, dass es natürlich eine Art Bereicherung ist, wenn dieser große, traditionsreiche Club weiterhin in der Bundesliga bleibt. Meinst du, ihr spielt dann auch nächstes Jahr noch gegen sie, oder?
Also der Bremen-Disrespect wird hier schön weitergeführt, wie ich sehe. Das ist gewohnt mittlerweile. Ich finde es natürlich eine Bereicherung, absolut richtig, dass die Hamburger hier bei dir, bei den Siegern stehen. Ich hätte es nicht übers Herz gebracht, aber wichtig, dass du es dann machst. Sie haben ein gutes Spiel gemacht in Frankfurt, haben den gestrandeten Wal der Eintracht haben sie bestraft sozusagen. Also das ist ja so ein bisschen der Gigant, der irgendwie nicht vom Fleck kommt. Und haben es gut gemacht, haben zu Recht gewonnen, haben diese Frankfurter, die mit sich selbst zu kämpfen haben, geschlagen und haben den Klassenerhalt, wie du gesagt hast, fix gemacht. Und das freut, glaube ich, die ganze Bundesliga und auch viele Bremen-Fans, mich eingeschlossen.
Sehr, sehr schön formuliert. Das zeigt mal wieder, wie groß auch dein Fußballfachwissen, deine Empathie auch ist. Und das sind ja zwei von drei Eigenschaften an dir, warum ich diesen Podcast mit dir mache. Die dritte, die verrate ich dann im Verlauf der Folge.
Oh, Spoiler, Alter. Jetzt bin ich auch mal gespannt, du.
Ja, bleib dran.
Mein erster Sieger hat etwas gemein mit dem HSV, denn Mainz 05 hat ebenso den Klassenerhalt fix gemacht, hat gewonnen in Hamburg, aber beim anderen Hamburger Verein, bei St. Pauli, und haben da ihre Serie fortgeführt, die die war vielleicht ab und zu mal unterbrochen in den letzten Wochen, aber es war einfach eine sehr, sehr gute Phase, eigentlich seit man Urs Fischer da eingestellt hat als neuen Cheftrainer, haben sie ihre Saison völlig von links auf rechts gedreht. Und das war einfach eine richtig gute Saisonhälfte, die Mainzer da gespielt haben mit Fischer. Und das hat alles wieder Hand und Fuß. Das erinnert sehr, zumindest so von dem Gesamtbild, das die Mainzer abgeben, an die Mainzer unter Henriksen. Bo Henriksen menschend an dieser Stelle. Und deshalb Glückwunsch auch an die Mainzer, die in der Verfassung, in der sie jetzt auch eben diese zweite Saisonhälfte sind, auf jeden Fall auch die Liga bereichern, würde ich sagen.
Komplett. Und ich glaube, viele hatten sich auch vorgestellt, dass die Mainzer Saison oder die Leistungen eher so aussehen, wie sie es jetzt wieder tun. Sehr schade natürlich, dass sie in der Conference League da diesen Aussetzer hatten in Straßburg, wo sie dann echt noch mit einer Nichtleistung rausgeflogen sind. Aber du hast es toll gesagt, also unter Urs Fischer haben sie eben da ihre Spielweise, ihre Identität wiedergefunden. Und ich habe gerade mal random auf Spieltag 13 geklickt. Einfach, weil ich mir gerade gedacht habe, als du das so erzählt hast, ja, die Mainzer sind durch und stehen da jetzt auch ganz gut da. Das stimmt, aber warte mal, da war doch in dieser Saison schon ganz, ganz andere Zeiten. Und ich habe einfach mal auf Spieltag 13 geklickt. Wo steht Mainz da? Auf Platz 18 mit gerade mal 6 Punkten. Am 5.12.2025 haben sie da gerade den Flutlichtfreitag mit 0:1 gegen Gladbach verloren. Und das sah wirklich richtig, richtig düster aus, was da in Mainz los war. Ist ja natürlich jetzt schon ein paar Monate her, aber man sieht eben, was Urs Fischer gemacht hat. Die haben jetzt in den letzten gut 5 Monaten einfach mal über 30 Punkte geholt. Und ja, es ist einfach unglaublich, finde ich, zu bewerten, was Urs Fischer aus dieser Mannschaft gemacht hat. Weil man wirklich, und ich finde das, weil das jetzt schon natürlich sich länger abgezeichnet hat, dass Mainz das da unten raus schafft, aber es gab wirklich vor gar nicht allzu langer Zeit berechtigte Abstiegssorgen um diesen Verein. Und dementsprechend muss man das einfach nochmal sehr, sehr lobend erwähnen. Und finde ich auch gut, dass du sie hier direkt ganz oben mit aufgeführt hast.
Ja, du hast recht. Man darf nicht vergessen, was sie für eine Hinrunde gespielt haben oder wie tief sie da unten drin gesteckt haben lange Zeit. Das sieht man auch immer noch am Torverhältnis, das immer noch bei -9 ist, obwohl sie ja echt die letzten Monate deutlich mehr gewonnen als verloren haben. Aber es ist trotzdem einfach ein großes Kompliment, dass man da dann so rauskommt und gelingt nicht vielen Teams, sich dann so schnell daraus zu befreien. Gab natürlich hier und da mal einen Rückschlag, aber insgesamt wirkte das schon sehr gefestigt und auch deutlich konstanter als einige andere Teams, was mich zu meinem zweiten Sieger bringt, zu Marie-Louise Ether. Die trainiert ja seit 3 Spielen den 1. FC Union Berlin. Und sie hat jetzt einen Negativrekord oder einen neuen Tiefstwert sozusagen, hat sie vermeidet, indem sie nicht verloren hat. Ihr drittes Spiel als Trainerin zum Start und hat eben da sich noch freuen können. Über ein 2-2, ein spätes Livan Burcu da in der Schlussphase noch mit dem Ausgleich gegen den 1. FC Köln. Und deshalb für mich Marie-Louise Ether eine kleine Gewinnerin, weil wir beide wissen auch, Anton, in der Medienwelt, wie schnell das dann auch umschlagen kann, dieses positive Echo in eine ganz andere Richtung. Und ich glaube, das nimmt dem Ganzen jetzt mal so ein bisschen den Wind aus den Segeln. Die Unioner sind trotzdem noch nicht sicher gerettet, stehen aber eben, sind mit bei 33 Punkten sicher durch. Dieser Punkt hat es dann getan. Das heißt, sie hat dann auch ihre Mission erfüllt und wird da jetzt nicht in den Unioner Vereinsgeschichtsbüchern irgendwie besonders negativ eingehen.
Nee, absolut nicht. Also ich habe mich während dieses Spieltags Folgendes gefragt, weil natürlich war nach diesem Punkt die große Überschrift eigentlich bei allen Sportjournalismus-Schaffenden: Marie-Louise Ether holt ersten Punkt. Und dann habe ich mich gefragt, wäre das jetzt so, wenn es, keine Ahnung, André Breitenreiter wäre, der Union trainiert. Und bin ich zum Schluss gekommen, ja, wär's. Weil es war extrem wichtig, dass sie diesen Punkt geholt hat. Und dass dieses ganze Politikum da außen vor gelassen, haben die Unioner sich in einem unglaublich wichtigen Abstiegsduell mit den Kölnern nochmal zurückgekämpft und da wirklich hinten raus mit diesem Unentschieden den Klassenerhalt klargemacht. Und das ist einfach unfassbar stark. Deswegen komplett richtig, sie auch hier bewusst als Siegerin zu führen, weil das natürlich extrem wichtig war. Du hast es gesagt, so einen möglichen Negativ-Startrekorder hinzulegen, will niemand und entspräche auch nicht den Leistungen der Unioner.
Ja, gerade für sie wäre das, glaube ich, also würde das einfach nochmal ein bisschen mehr Schaden anrichten, weil das dann eben so in die Geschichte eingeht. Weißt du, erste Cheftrainerin und direkt mal bei ihrem Verein den schlechtesten Start hingelegt. Das wäre einfach, glaube ich, hätte der ganzen Geschichte auch nicht geholfen. Hast natürlich nicht in der Hand selbst immer. Es kann halt auch mal, je nachdem, was du da für Gegner hast, auch mal passieren. Die Unioner hatten jetzt nicht so krachende Gegner trotzdem ist es wichtig, glaube ich, dass sie dann jetzt auch diesen Punkt geholt hat. Ziel erfüllt vom Klassenerhalt, wobei man ja auch sagen muss, als sie eingestellt wurde, war es jetzt nicht so, dass sie da in einer völlig brenzlichen Lage waren. Und ja, deshalb glaube ich einfach auch wichtig für die Außenwahrnehmung, dass sich die Dumpfbacken, von denen es viele da draußen gibt, sich da nicht drauf stützen können.
Absolut. Schön, dass du es auch nochmal ansprichst. Also jegliche Form, die von jegliche Form der Kritik, die von irgendwie fachlicher, sportlicher Kritik weggeht, ist natürlich einfach nur komplett bescheuert. Also wer sowas macht, ist ja eh schon verloren. Aber die Unioner sind es eben nicht und bleiben dementsprechend auch in Liga 1. Ihr merkt schon, es ist so ein bisschen natürlich auch gerade mehr in den Tabellenkeller gerichtet, was unsere Analyse hier angeht, weil da eben noch Entscheidungen ausstehend waren bzw. jetzt gefallen sind. Aber es gibt natürlich auch noch eine Tabellenregion, die es ähnlich spannend hat. Und das ist die rund um Platz 4, rund um den Champions-League-Platz. 58 Punkte haben da gleich drei Mannschaften und allesamt wollen auf diesen einen Platz, um noch in der Königsklasse spielen zu können. Klar, da gibt es noch diese Regelung hier und da. Könnte es vielleicht noch passieren, dass sogar noch einer mehr kommt. Stand jetzt sind es 4 Plätze, die in der Königsklasse vertreten sein werden. Und da, jetzt war es eine sehr lange Anmoderation, steht momentan Bayer Leverkusen. Denn die haben richtig überzeugend gewonnen im Topspiel gegen Leipzig mit 4:1. Und zwei Sachen möchte ich dazu sagen. Zum einen, für mich das beste Leverkusener Saisonspiel fast schon. Das war wie in der Meistersaison, hatte man teilweise das Gefühl. Das war richtig, richtig stark, spielerisch. Die Leipziger komplett überrollt. Und zum anderen, und da kommt wieder Punkt 2 von 3 zu tragen. Fußballexpertise ist vorhanden bei dir, Moritz. Du hast Patrick Schick noch gelobt schon in der letzten Folge. Und was lässt er darauf folgen? Einen Dreierpack zum Sieg gegen Leipzig. Wahnsinnsspiel auch von ihm. Und natürlich die komplett richtige Analyse schon im Vorfeld von dir.
Gut, da habe ich mich jetzt nicht ganz weit aus dem Fenster gelehnt. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass ja, Davy Selke hier einen Fünferpack schnürt, aber man kann natürlich trotzdem sehr gerne jetzt nochmal zur letzten Folge gehen und sich mein Lobgesang auf Patrick Schick anhören. Das war ja in diesem Spiel nochmal ein Stückchen besser, aber man muss auch sagen, die ganze Leverkusener Mannschaft, wie du richtig gesagt hast, war deutlich besser. Das gegen Köln letzte Woche war ja gar nicht so ein grandioser Kick. Man hatte dann einfach Schick, der einen gerettet hat, und in dem Spiel haben sie, wie du es richtig beschrieben hast, Leipzig überrollt. Und haben halt einfach, die Amerikaner sagen, Hoffenheim und Stuttgart geleapfrogged. Sind da einfach drüber gesprungen wie so ein Frosch und sind dank des besten Torverhältnisses dieser drei, sind sie jetzt eben auf Platz 4. Drei Tore besser als Stuttgart, 7 Tore besser als Hoffenheim. Und ja, gut, 4 Punkte auf RB Leipzig, die wird man wahrscheinlich nicht mehr holen. Aber ja, da wird auf jeden Fall die Entscheidung vertagt, zum Beispiel bis nächstes Wochenende, wenn die Leverkusener dann gegen Stuttgart ran müssen. Also da steht das nächste direkte Duell an, können wir uns, denke ich, sehr drauf freuen. Aber es war auf jeden Fall ein ganz schönes Ausrufezeichen, eine ganz schöne Machtdemonstration, die dieses ganze Rennen nochmal richtig spannend gemacht hat, nochmal spannender, als es eh schon war. Und das kann den neutralen Fan nur begeistern.
Ja, es ist wirklich, teilweise denke ich mir, wie klappt das immer wieder, dass dann zum Saisonendspurt dann genau die direkten Duelle sind für die Positionen, ja, um die es geht. Da denke ich mir, das kann man doch nicht vorher wissen. Wie machen die das? Also wir hatten ja jetzt schon Stuttgart-Hoffenheim, wir haben dann Stuttgart-Leverkusen, wir haben am letzten Spieltag Wolfsburg gegen St. Pauli. Also ja, besser kann es eigentlich nicht sein. Und ein Team, was eigentlich gar nichts mehr mit irgendwelchen Entscheidungen zu tun hat, dank dieses Spieltags, ist Borussia Mönchengladbach. Denn das ist mein dritter und letzter Spieltagssieger. Im Borussen-Duell haben sie die Dortmunder geschlagen. Spätes Tor durch Fluppe und damit den Klassenerhalt sicher gemacht. Dementsprechend die letzten zwei Spieltage für die Gladbacher entgegen der kompletten Restsaison, also der Saison, die jetzt schon lief, mal etwas entspannter. Denn ja, da lief nicht viel zusammen. Die Ansprüche, Ziele, Hoffnungen waren sicher ganz, ganz andere. Aber das Minimalziel ist jetzt, würde ich sagen, mal erreicht. Immerhin das ist geglückt. Und dieses emotionale Highlight auch nochmal dann zu Hause gegen Dortmund das Ganze klarzumachen, da hat man auch schon gemerkt, was das auch mit dem Verein, mit Eugen Polanski, mit den Spielern gemacht hat. Wie gesagt, kein leichtes Jahr, aber das dann in diesem traditionsreichen Duell vor den eigenen Fans zumindest abzusichern in der Form, dass man sich jetzt wirklich gar nicht mehr mit einem möglichen Abstieg beschäftigen muss, ist dann ein leicht versöhnliches Ende einer turbulenten Saison.
Ja, man weiß immer noch nicht so recht, was man von den Gladbachern halten soll. Dann auch, wenn man vielleicht schon so ein bisschen Richtung nächste Saison schielt, da wird es natürlich von uns auch wieder diverse Saisonvorschauen geben. Deswegen vertagen wir diese Überlegungen jetzt mal. Aber das wird, glaube ich, auch da wieder interessant. In dem Spiel, muss man sagen, war Gladbach sehr, sehr gut und viel besser als Dortmund, meiner Meinung nach. Zu den Dortmundern kommen wir noch. Aber Gladbach wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht und haben sich diesen Sieg auf jeden Fall verdient. Ich finde es, ja, vielleicht unterstreicht das wieder so ein bisschen dann diese komischen Gefühle, die man hat bei den Gladbachern in dieser Saison, wenn man einfach nicht weiß, was man bekommt. Und gerade wenn dann so eine Leistung kommt, fragt man sich, woher das jetzt kommt. Und weil man eben so oft dann schon auch relativ biedere Leistungen auch offensiv gesehen hat. Das war in dem Spiel, auch wenn es nur 1-0 ausging, war es wirklich auch gerade nach vorne eine Top-Leistung. Und ich finde, wenn du dir halt die Mannschaftsaufstellung der Gladbacher anschaust, das ist jetzt, also wenn du das vergleichst, klar, die sind auch in ganz anderen Tabellenregionen unterwegs, wenn du das mit Gladbacher Zeiten vergleichst von vor 6-7 Jahren, wo die um Europa mitgespielt haben, was da für eine fußballerische Klasse auf dem Feld stand. Und jetzt hast du hier wirklich viele Namen, wo, glaube ich, der Casual-Bundesliga-Fan nicht mal weiß, wer das ist. Oder wo du zumindest sagst, die Yannick Engelhardts, die Rocco Reitz, die Chiarodias, Skellies, das sind jetzt nicht die hier groß einen aufspielen und eine Mannschaft wie Dortmund vor viele Probleme stellen. Und das haben sie getan. Das heißt jetzt, wie gesagt, nicht, dass sie das jede Woche so tun oder können, aber das überrascht dann trotzdem auch wieder und ist dann vielleicht auch nochmal ein Kompliment, wie sie zumindest in dem Spiel eingestellt waren. Und wie gesagt, zu den Dortmundern kommen wir noch. Aber für mich echt großes Kompliment an Gladbach, weil sie wirklich in einem Spiel, in dem Dortmund wenig gelungen ist, die klar bessere Mannschaft waren.
Ja, komplett. Und ich finde auch schön, dass du das nochmal ansprichst. Bei den Gladbachern hat man so ein bisschen die, ich will nicht sagen Identität verloren, aber du sagst das Richtige. Also sie sind nicht mehr auch so aufgestellt, dass man den kompletten Glauben daran hat, dass sie auch nochmal diesen Sprung machen. Aber wie gesagt, wir schauen mal, was da im Sommer passiert. Aber da war sicherlich, waren da auch Entscheidungen dabei, die einfach dazu geführt haben, dass die Saison so schwierig für sie war. Jetzt haben sie natürlich mit zum Beispiel einem Valmoja wirklich auch neue Gesichter, die richtig Schwung mit reinbringen und der macht richtig Spaß, der Junge. Verlieren natürlich Rocco Reitz. Also ja, Gladbach bleibt auf jeden Fall spannend, auch wenn jetzt diese Saison quasi durch ist, was die großen Entscheidungsfindungen anbelangt. Aber da wird im Sommer sicherlich noch das ein oder andere Wörtchen gewechselt werden und Personalchen verschoben werden.
Du bist mein liebstes Personalchen.
Oh, das freut mich natürlich sehr.
Nee, ganz kurz noch zu den Gladbachern. Man muss natürlich sagen, ohne jetzt hier eine Gladbach-Sonderfolge draus zu machen, dass halt, finde ich, vor ein paar Jahren da einfach fatale Entscheidungen getroffen wurden, dass man zum Beispiel in einem Sommer Thuram und Hofmann ablösefrei verloren hat, hat dann für Plea nicht mehr viel Geld bekommen, hat für Benzebaini nicht viel Geld bekommen. Das waren dann so alles Transfers. Ich glaube, Benzebaini, Hofmann, Thuram alle in einem Sommer abgegeben. Da hast du den Verein so runtergewirtschaftet von einem Verein, der in Reichweite für den europäischen Wettbewerb sein muss durch die Qualität und es auch meistens war, zu einem Verein, der dann halt einfach, du hast dann gesehen, die haben dann halt einen Thuram mit einem Robin Hack ersetzt und ohne irgendwas gegen absoluten Podcast-Liebling Robin Hack hier zu sagen, ist das nicht die gleiche Qualitäten. Jonas Hofmann hast du nicht ersetzen können und das hat einfach, finde ich, die Gladbacher krass zurückgeworfen und da kannst du natürlich auch nicht einfach so plötzlich wieder vorkommen. Und deswegen, da sind für mich die Fehler gemacht worden und darunter leiden sie immer noch.
Besser kann man sich analysieren, ja. Punkt.
Dann schieße ich noch meinen dritten Sieger hinterher. Und das sind die Wolfsburger. Ich habe es lang überlegt, ist das ein Sieger oder ist es kein Sieger? Man kann sie mit Sicherheit auch irgendwo als Verlierer sehen, aber für mich sind sie Sieger, weil sie am allerwichtigsten tabellarisch eben einen Sprung gemacht haben und Pauli überholt haben. Die können wir gleich dann mit reinnehmen, die sind nämlich mein erster Verlierer. Erstmal aber noch zu den Wolfsburgern, die haben lange geführt in Freiburg, dann noch den Ausgleich kassiert. Natürlich hättest du gerne da gewonnen, aber sie haben ein ordentliches Spiel gemacht und am Ende eben diesen Punkt geholt, der dafür sorgt, dass sie vorbeiziehen an St. Pauli und jetzt alles in der eigenen Hand haben. Klar, sie müssen als nächstes nach München, wobei du da auch sagen musst, ich weiß nie so genau. Ah nee, sie empfangen
die Bayern. Immerhin in Wolfsburg, ja, stimmt.
Immerhin in der Festung, in der VW-Festung. Nein, aber es ist natürlich dann auch ein fieser Gegner als nächstes und dann, wie du schon gesagt hast, das direkte Duell gegen St. Pauli. Aber sie haben einfach jetzt es wieder in der eigenen Hand und das ist ja schon mal eine gute Nachricht, haben eine bessere Tordifferenz als die Hamburger und deswegen für mich so ein kleiner Sieger, auch wenn man definitiv das auch andersrum interpretieren kann.
Es gibt sicherlich nicht häufig Unentschieden, wo du am Ende irgendwie beide beteiligten Mannschaften auch irgendwo als Gewinner sehen kannst. Aber das war so eins. Denn sowohl für Wolfsburg als auch für Freiburg hat dieser eine Punkt eben den Ausschlag dafür gegeben, dass sie jetzt einen Rang nach oben gesprungen sind in der Tabelle. Und für die Freiburger heißt das eben ein Rang vor Frankfurt im Kampf um die Conference League Qualifikation. Und für die Wolfsburger hast du gerade schon gesagt, ist es Rang 16 und damit die Möglichkeit auf die Relegation. Natürlich kann man argumentieren, ne, wenn sie das gewinnen, dann haben sie sogar noch die Chance, Bremen, Köln und so weiter einzuholen, möglicherweise. Aber ich glaube, man muss sich in Wolfsburg vor allem auf dieses Endspiel am letzten Spieltag, ich hatte es schon mal kurz angerissen, gegen St. Pauli konzentrieren und diese komplett vermurkste Saison irgendwie noch retten. Man sieht natürlich hier und da, das haben wir immer wieder auch angesprochen, dass dieser Kader schon auch eine Qualität hat und dass sie auch über die Einzelspieler teilweise die Möglichkeit haben, Spiele zu entscheiden beziehungsweise ja, eben Tore zu erzielen, Punkte einzufahren. Aber ja, ich glaube, in Wolfsburg muss man sich jetzt auch nach diesem Unentschieden, was ich richtig finde, wie gesagt, dass sie trotzdem jetzt Sieger noch geführt werden, weil sie eben auf Platz 16 gesprungen sind dadurch, muss man sagen, wahrscheinlich müssen sie nochmal die Nachsitzstunden ranhängen und über die Relegation versuchen und hoffen, sich da irgendwie noch zu retten.
Ja, du sagst es richtig. Ich glaube auch, dass dadurch, dass St. Pauli jetzt nach Leipzig fährt für den vorletzten Spieltag, du eigentlich schon davon ausgehen kannst, dass sie das nicht gewinnen, auch weil die Leipziger, ja, so um die Stimmung hochzuhalten, um die Champions League ganz sicher zu machen, da jetzt auch punkten müssen, eigentlich auch gewinnen müssen. Das werden die auch machen wollen in ihrem Heimabschluss der Saison. Und deshalb, glaube ich, kannst du als Wolfsburg natürlich versuchen, irgendwie was zu holen gegen Bayern. Ist jetzt nicht komplett unmöglich, wie wir aktuell sehen. Und da dann zumindest eben die Hoffnung haben, dass am letzten Spieltag das Ganze noch gut zu schaffen ist. Man muss ja auch sagen, wird auch super interessant jetzt sein, Tordifferenz. Du darfst dich jetzt hier auf keinen Fall abschießen lassen von den Bayern. Das ist ganz, ganz wichtig. Also auch wenn du verlierst, die sind 3 Tore besser als St. Pauli, wenn du jetzt hier irgendwie 5, 6 Dinger kassieren solltest von den Bayern, was ich nicht glaube. Die spielen ja auch unter der Woche jetzt nochmal Champions League, aber wer weiß, kann auch sein, dass sie dann nochmal befreit aufspielen und einfach Bock haben. Das darf dir nicht passieren als Wolfsburg. Also das ist ganz wichtig. Bei Pauli natürlich genauso. Du kannst, wenn du hier dich zu sehr versohlen lässt von Leipzig, dann kann das eben auch heißen, dass du dich tordifferenzmäßig so weit rausschießt, dass dir halt auch nur zum Beispiel irgendwie ein hoher Sieg oder so reichen könnte gegen Wolfsburg. Von daher das auch eine ganz, ganz interessante Sache, irgendwie drauf zu schauen. Ich sehe hier gerade auch, als ich mir die Tordifferenz anschaue, 3 Tore Unterschied im Verhältnis. Wolfsburg hat 15 Tore mehr geschossen als St. Pauli. Das zeigt einfach mal, was St. Pauli für eine Rotzsaison spielt in der Offensive. Das ist unfassbar.
Ja.
Also das ist wirklich krass. 27 geschossene Tore. Ich kann mich noch erinnern, als die Kölner abgestiegen sind vor 2 Jahren, da hatten wir doch auch diesen unfassbaren Wert, dass sie irgendwie 7 Tore aus dem Spiel herausgeschossen hatten in der Schlussphase der Saison. Das war, glaube ich, noch schlechter.
Ja.
Aber das ist schon auch krass. Also wenn Wolfsburg als irgendwer 15 Tore besser ist, dann muss was grundsätzlich schieflaufen bei dir.
Ja, ist natürlich selbstredend die schlechteste Offensive der Liga, der Kiezkicker. Und das ist ja so ein bisschen auch schon das Thema letztes Jahr gewesen, ne? Haben wir auch schon gesagt. St. Pauli rettet sich irgendwie noch so ein bisschen, weil sie eben so eine gute Defensive haben. Das ist jetzt in diesem Jahr eben nicht mehr ganz so gut geglückt. Und zack, sieht man, wenn die Offensive nicht da ist, dann wird schwierig, die Punkte einzufahren. Also ein ganz, ganz spannender Kampf. Wahrscheinlich um den Relegationsplatz da im Tabellenkeller. Rechnerisch, wie gesagt, da ist auch das Torverhältnis nochmal wichtig, sind vor allem natürlich noch deine Bremer da ein bisschen mit in der Verlosung. Die haben ja auch gespielt, kommen wir gleich sicher nochmal drauf zu sprechen. Was ich erstmal anmerken wollte.
Ganz kurz, bevor du weitergehst, Anton. Gerne. Weil ich hatte es im Kopf und muss es gerade nochmal anbringen. Ja. St. Pauli, diese Saison gestartet mit 7 Punkten und 7 geschossenen Toren aus 3 Spielen. Stimmt. Ich will es nur nochmal kurz anmerken.
Stimmt, also, das ist so.
Ich weiß nämlich noch.
Ja.
Ich habe nämlich die Paulianer als Abstiegskandidat Nummer 1 getippt, habe gesagt, die haben offensiv so Probleme und ich meine auch, ich hätte gesagt, dass ich nicht glaube, dass die Defensive nochmal so halten können.
Ja.
Und dann haben die am ersten Spieltag dieses 3-3 zu Hause gegen Dortmund und ich so, ja okay, lag ich wohl falsch, die haben doch eine gute Offensive. Also zumindest so ein bisschen recht gehabt, aber das ist schon krass, wenn man sich das jetzt so anschaut. Ne? 7 Tore, 7 Punkte nach 3 Spieltagen und ja, dann nach 32 ist die Lage ein bisschen brenzliger.
Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Das meinte ich ja vorhin auch schon mit Mainz. Ne? Also das macht ja auch so viel Spaß deswegen, dass wir diese Saison ja auch mitbegleiten. Und
ja.
Man weiß dann ja, dass man da vor ein paar Monaten noch drüber gesprochen hat, oh, die Mainzer, das sieht gar nicht gut aus, die kommen gar nicht unten raus, das wird recht brenzlig. Jetzt redet man so darüber, schade, dass sie nicht ins Conference League Halbfinale eingezogen sind. Und bei den St. Paulianern war es dann halt so, ja, Wahnsinn, was das für ein Start ist. Also sie sind jetzt doch scheinbar irgendwie Bundesliga-tauglich da in die zweite Bundesliga-Saison reingestartet. Vielleicht wird das ja was Großes. Und zack, da stehen sie da unten drin. Also das sind natürlich Gefühlswelten, die sich auch über ein Jahr natürlich ändern. Aber ja, ist immer wieder spannend zu sehen, weil man ja auch selber noch in Erinnerung hat, wie man damals dann auch darüber gesprochen hat und dass man das dann so mitbegleitet und dann sieht, wo man am Ende ankommt. Und du hattest es angesprochen, momentan sieht es so aus, als wenn man gegen die Bayern hier und da mal auch was holen kann, zumindest in der Bundesliga, wo da so ein bisschen der Druck raus ist und auch die Rotationsmaschine angeworfen wird. Und genauso war es auch an diesem Wochenende. Trotzdem, mein erster Spieltagsverlierer, der FC Heidenheim. Ganz, ganz bitter. Ich muss ehrlich sagen, dieses 3-3 gegen die Bayern, für alle, die es nicht gesehen haben oder vor Augen haben, die Bayern in allerletzter Sekunde noch mit dem Ausgleichstreffer. Und ich weiß, das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen blöd vielleicht, aber ich muss selbst als Bayern-Fan sagen, dass ich mich darüber überhaupt kein bisschen gefreut habe. Also dieses Spiel hat vieles hergegeben. Es war mal wieder wild bei den Bayern, die gerade wirklich in der Bundesliga, zumindest aus neutraler Sicht, würde ich sagen, gut Spektakel abliefern. Das kann man ihnen nicht absprechen. Also durch die Rotation, durch vielleicht die ein bisschen fehlende Anspannung jetzt gerade nach der sicher gemachten Meisterschaft, sind da wilde Spiele mit dabei. Und zu Hause gegen Heidenheim hätten sie den Sieg nicht verdient gehabt. Denn die Heidenheimer haben richtig aufopferungsvoll gekämpft, nur um sich dann am Ende wirklich noch um den Lohn zu bringen. Und das tat irgendwie aus Fußballfansicht schon weh, muss ich sagen. Also ich hätte da den Heidenheimern irgendwie diesen Sieg gegönnt, weil es für sie halt um alles geht, für die Bayern um nichts. So darf man natürlich nicht rangehen. Ich will auch nicht, dass die Bayern da irgendwie Wettbewerbsverzerrung oder sonst was betreiben, aber nach diesem Spiel.
Hört schon an wie Plätti, wenn es um rote Karten geht.
Ja, vielleicht komme ich dann auch mal in den Doppelpass, wer weiß. ja, auf jeden Fall ein wildes Spiel, bitter für die Heidenheimer auf jeden Fall, dass sie da diese Punkte am Ende noch liegen lassen. Aber sie sind wirklich noch drin, auch in diesem Kampf um die Relegation. was Wahnsinn ist. Also, die haben echt sich nochmal aufgebäumt und ich finde auch so diese, ja, also was viele Fans eben auch immer wieder sagen, stimmt, nämlich, dass Heidenheim gefühlt von diesen drei Vereinen, St. Pauli, Wolfsburg und eben die Heidenheimer, die einzige ist, die diesen Kampf, diesen Abstiegskampf, diesen Überlebenskampf wirklich angenommen haben. Und das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Und irgendwie merke ich Woche für Woche, wie ich so ein bisschen doch auch den Heidenheimern noch die Daumen drücke, um vielleicht das große Wunder noch zu schaffen.
Ja, also ich meine, gerade jetzt mit eben dem Paulianer nächsten Spiel gegen Leipzig, Wolfsburg gegen Bayern, absolut möglich, dass Heidenheim da einen Sprung macht, dass sie zumindest eben gewinnen. Sie haben eben auch drei Tore schlechter und drei Punkte als St. Pauli, sechs Tore schlechter als die Wolfsburger. Aber wie gesagt, lass die anderen beiden mal verlieren bei zwei absoluten Top-Mannschaften. Heidenheim spielt jetzt in Köln am nächsten Sonntag. Also, ja, ich sage sie gefühlt jede Woche, aber es ist noch alles drin.
Absolut. Also,
dann lass die beiden unentschieden spielen am letzten Spieltag, Wolfsburg und Pauli. Heidenheim gewinnt das Ding zu Hause gegen Mainz, die völlig durch sind.
Ja, es wäre wirklich absolut eins Cinema. Der größten Wunder, wirklich jetzt, der ja, wirklich. Letzten Jahre. Ja. Also gut, man kann auch die Leverkusener Ungeschlagen-Saison als Wunder sehen, definitiv.
Nee.
Aber dieser Heidenheimer hat seit Spieltag 1 gefühlt jeder, inklusive uns, in die zweite Liga geredet. Wenn die es wirklich schaffen, das noch irgendwie rumzudrehen, dann wäre das der absolute Wahnsinn. Und ich bin ganz ehrlich, so ein bisschen würde ich es, was heißt ein bisschen? Ich würde es einfach auch feiern. Es wäre so eine unfassbare Leistung, eine unfassbare Story. Und diesen Verein muss man ja irgendwo auch, finde ich, so ein bisschen wie die Freiburger. Es gibt keinen Grund, die nicht zu mögen. Also klar hat man, als die dann aufgestiegen sind, auch vielleicht auch so ein bisschen gesagt, ja, wer braucht die denn in Anführungsstrichen in der Bundesliga? Aber ich finde, sie haben das jetzt über die letzten Jahre gezeigt, dass sie einfach eine absolute Bereicherung sind. Mit einem Frank Schmidt, der Legendenstatus im Weltfußball hat. Ich glaube, es gibt keinen Trainer, der so lange im Amt ist und in der Top-5-Liga arbeitet. Es gibt nicht dieses Dorfgefühl, wir halten zusammen und wir schaffen das irgendwie irgendwo anders. Es ist wirklich, wirklich sympathisch und Heidenheim hat in mir wirklich auch einen Fan gewonnen, dass sie quasi die gesamte Saison mit dem Rücken zur Wand standen, ist die eine Sache. Dass sie jetzt trotzdem noch die Möglichkeit haben, das vielleicht sogar noch zu schaffen, ja, das ist wirklich, da verdienen sie meinen größten Respekt vor und für. Und ich bin sehr gespannt, wie die nächsten Spiele dann ausgehen werden.
Ja, ich finde es auch einfach, also wie du sagst, viele Leute sagen dann, ja, die gehören eigentlich nicht in die Bundesliga, die braucht keiner in der Bundesliga. Du verdienst es dir sportlich und das haben sie über Jahre gemacht. Die haben jahrelang richtig stark in der zweiten Liga gespielt, haben sich dann diesen Aufstieg verdient, haben es nach Europa geschafft und haben mit den Mitteln, da ist kein Investor dahinter, der da irgendwie jede Transferperiode 10 Millionen reinbuttert. Das ist alles harte Arbeit. Ich muss da immer an die Scouting-Abteilung denken, die einfach der Sohn von Holger Sahnwald ist, die er mit Holger Sahnwald zusammen macht. Das ist ja so absurd. Er macht halt irgendwie als Teilzeitjob und gräbt dann da irgendwelche Spieler aus, die ein Leo Schienza zum Beispiel aus der dritten Liga, den ich übrigens damals auch gelobt habe als geilen Transfer aus der dritten Liga. Und der ist dann für 8 Millionen zu Southampton, will ich auch nochmal kurz einstreuen.
Sehr stark, ja. Also da darf man sich auch mal selber auf die Schulter klopfen. Sehr,
und,
sehr stark.
Und so Sachen schaffen die. Und wenn du es dann schaffst, zusammen mit dieser unfassbaren, wie du sagst, mit dieser Dorfmentalität, klingt so ein bisschen abwertend, aber halt auch mit diesem Zusammenhalt, wenn du siehst, was da für eine Stimmung ist, jetzt auch um Ehrendingtschi rum, wenn du gesehen hast, wie Holger Sahnwald mit seiner Frau da auf der Tribüne stand in München und die Frau hat irgendwie sich alle Fingernägel abgeknabbert und war völlig am Ende emotional, als sie geführt haben 2-0. Also das ist so geil. Klar hast du das bei anderen Vereinen auch, aber ich finde einfach, wenn du es dir sportlich verdienst, wenn du nicht durch irgendeinen Geldregen da irgendwie reingekauft wurdest und du es dann halt schaffst, dich da zu etablieren. Ich meine, so ein SC Freiburg ist auch so in die Bundesliga gekommen und hat sich dann halt mit tollem Wirtschaften auf ein anderes Level gehoben. Muss man schauen, ob Heidenheim das irgendwann schaffen kann oder ob ihnen vorher einfach quasi die sportlichen Mittel fehlen. Aber das ist ja einfach nur hoch verdient, wenn man es schafft, da dann drin zu bleiben. Und deswegen, ja, ich finde, wird es die gleiche Diskussion jetzt geben bei Elversberg oder so, wenn die dann hochkommen sollten, da musst du dann auch schauen. Und wenn sie sich dann über Jahre hinweg verdienen, dann gehören die auch in die Liga.
Ja, bin ich komplett bei dir. Wer eventuell bald nicht mehr zu dieser Liga gehört, ist Albert Riera. Da mache ich mal die Diskussionspforten auf. In Frankfurt hängt der Haussegen ja mal sowas von schief. Ja. Und das nicht nur wegen dieser Niederlage jetzt gegen den HSV, über die wir ja schon zu Beginn dieser Folge gesprochen haben, sondern auch, weil Riera in der Kommunikation mal wieder komplett ein Fass aufgemacht hat in seiner besonderen Art, nenne ich es mal, das wieder für Wellen, für Schlagzeilen gesorgt hat. Bullshit-Aussage gegenüber den Journalisten, also ich zitiere, das ist alles Bullshit, ihr habt gar keine Ahnung, was ihr da berichtet, da ging es um irgendwie eine, ja, die Verbindung oder Beziehung von ihm und Johnny Burkhardt, seinem Stürmer, der jetzt zwar auch wieder gespielt hat, aber da wollte er den Journalisten irgendwie unterstellen, das ist alles Bullshit, was ihr schreibt, das ist alles Quatsch. Und diese ganzen Sachen gepaart mit der sportlichen, ja, Talfahrt finde ich schon fast zu hart, aber es ist eine sehr große Krise auf jeden Fall, lässt mich glauben, dass Riera schon zeitnah nicht mehr in diesem Verein sein wird. Deswegen mein zweiter Spieltagsverlierer Albert Riera in seinem Sinne, dass er auf jeden Fall schon mal genannt wird, aber natürlich auch die Frankfurter an sich, die haben jetzt mit Dortmund und Stuttgart zwei nicht leichte Spiele noch vor der Brust und es droht eben wirklich, die europäischen Plätze komplett zu verpassen und das wäre mit diesen Ansprüchen, mit diesem Kader, mit diesen Ideen, mit denen sie in die Saison gegangen sind, eine extrem große Enttäuschung.
Ja, also ist es das Ende der Riera-Ära? Ist
die Frage. Ich gehe sehr stark davon aus, ja.
Ja, also ich glaube, man kann sogar darüber reden, ob er vielleicht die letzten Spiele gar nicht mehr macht.
Ja.
Ich glaube, das nächste wird er noch bekommen. Dann fürs letzte Spiel den rauszuschmeißen, ist vielleicht dann auch ein bisschen Quatsch. Aber
ja. Also
mit dem in die neue Saison gehen wäre, glaube ich, fatal, weil du hast so viele Nebenschauplätze, wie du schon gesagt hast. Du hast so viel Theater um den Verein rum. Diese ganze Sache mit Burkhardt fand ich so komisch. Also, dass er da, und da gab es ja so viele verschiedene Leute, die dazu was gesagt haben, dass ich dann finde, dieses, erst hat er gesagt, ist alles Bullshit. Und dann hat er irgendwie später gesagt, ist doch vor 2 Wochen gewesen, wieso reden wir jetzt noch drüber? Also vielleicht war es dann doch nicht Bullshit. Also es ist ganz komisch, dass er da irgendwie dem Co-Trainer gesagt hat, er soll Burkhardt mal sagen, dass sein Fitnesszustand nicht gut genug ist. Und dann geht Burkhardt zu seinem Berater, der geht zu Krösche geht zu Riera, sagt, was soll das eigentlich? Und motzt Riera Burkhardt an, weil er quasi gepetzt hat. So nach dem Motto, das ist so eine komische Geschichte. Ja. Also bei mir sind schon alle Alarmglocken angegangen, als er damals vorgestellt wurde und eigentlich ganz viele ehemalige Wegbegleiter gesagt haben, das ist eigentlich ein ganz, ganz komischer Typ, ein ganz unangenehmer Typ. Von daher, ja, ich glaube, wir hätten das damals so gesagt, wenn es sportlich nicht optimal läuft, dann kann das ganz schnell explodieren. Und danach sieht es jetzt gerade aus. Denn ich habe auch eine Statistik gelesen, die haben immer noch unter ihm ein negatives Torverhältnis. Die Abwehr wirkt einfach stabiler, weil sie nach vorne viel, viel schlechter geworden sind. Aber es ist immer noch, sie kassiert immer noch mehr, als sie schießen. Und das ist als Frankfurt mit dem Kader, wie du richtig gesagt hast, eigentlich peinlich.
Ja, es ist so der erste Griff ins Klo von Krösche fast schon, ne? Also, ich will jetzt natürlich auch nicht hier einen.
Vielleicht zahlt ja PSG 30 Millionen für Riera im Sommer. Playing the long game.
Das wäre natürlich doch das Allerschönste. Nee, Ja, ich weiß gar nicht genau, was ich sagen soll. Ich glaube, alle Frankfurter können mir da zustimmen. Das ist so ein bisschen, man fragt sich, finde ich, inzwischen, wie genau sie diesen Trainer ausgewählt haben. Weil wir kannten ihn ja alle vorher nicht. Und dann gab es diese Antritts-PK. Also, ein bisschen übertrieben gesagt, ne? Da gab es sicher welche, die den schon kannten. Entschuldigt bitte.
Also, den Spieler kannte ich, aber was
der, ja, als Trainer, also, was der Trainer gemacht hat, hatte ich auch überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Und dann hat er diese PK schon zum Antritt gehabt und man hat auch, mir inklusive, ja auch gedacht, okay, cool, so ein bisschen frischer Wind, so ein bisschen, ne, mal nicht die Norm und hello, I'm glad I can be here and will try to have a lot of success. Nein, if I say jump from the balcony, they jump. Da denkt man schon, gut, okay, wir haben als Sportjournalisten wieder ganz schön was aufzuarbeiten und das ist ja erstmal was Positives, würde ich sagen. Aber ja, es ist am Ende viel, viel mehr Chaos und Show und Negativschlagzeilen dann am Ende auch als Expertise, gewonnene Spiele und Punkte geworden. Und sollte jetzt wirklich auch noch das europäische Geschäft komplett verpasst werden, dann gibt es für mich keinen einzigen Grund zu sagen, dass er noch in die nächste Saison gehen darf.
Ja, ich finde, es wirkt auch nicht so authentisch. Also vielleicht ist es,
ja,
vielleicht ist es auch, dass es halt eine andere Sprache ist. Aber ich finde, so wie er sich gibt, wirkt das manchmal schon eher so, ich will dieser bisschen edgy, bisschen krasse Trainer sein und nicht von der Persönlichkeit her und nicht so wie alle anderen. Kaufe ich ihm jetzt nicht immer hundertprozentig ab, muss ich sagen. Und dann finde ich, verliert er sich auch immer wieder in komischen Ausreden. Hat er dann irgendwie vor ein paar Wochen noch gesagt, ja gut, die Defensive war natürlich auch super verunsichert wegen Topmüller quasi. Und das war dann schon irgendwie 6 Spiele, seit er eingestiegen ist bei den Frankfurtern. Das finde ich dann alles so ein bisschen seltsam. Also ja, ich fände es fatal, auch mit dem in die neue Saison zu gehen, auch wenn es natürlich auch finanziell ein Griff ins Klo ist. Man wird dem sicherlich einen Mehrjahresvertrag gegeben haben, aber das kannst du nicht machen. Also dafür sind die Frankfurter Erwartungen zu hoch. Dafür hat Frankfurt auch eine viel zu große, sehr emotionale Fanbase, die das nicht mitmacht. Also Riera so auf Schalke würde genauso wenig funktionieren. Das wird nicht klappen und ich glaube, das könnte echt noch richtig Probleme geben und deswegen würde ich sagen als Frankfurt, hey, wir haben eine Top-Mannschaft, muss jetzt nicht zwingend sein, dass die im Sommer irgendwie groß Spieler verlieren, weil so krass haben sie dann jetzt nicht aufgespielt. Can Usun hat rechtzeitig aufgehört, die Bundesliga zu begeistern, dass er nicht weggekauft wird. Und deswegen würde ich sagen, lass uns mit dem gleichen Kader, mit einem neuen, hoffentlich besseren Trainer nochmal angreifen und dann ist Top 6 wieder absolut Pflicht für die.
Ja, kann ich nichts hinzufügen. Ich glaube, das sollte der Ansatz sein für die
kommenden Spiele. Spielen übrigens in Dortmund und zu Hause gegen Stuttgart noch.
Ja,
die Frankfurter.
Genau, also es sieht nicht so rosig aus. Rosig? Nein, der ist ja jetzt bei Bournemouth. Okay, machen wir weiter.
Komme ich zu meinem zweiten Verlierer und das ist die TSG Hoffenheim. Das Spiel gegen Stuttgart hat zum Glück das gehalten, was wir uns versprochen haben. Es hat das, was man in der Hinrunde gesehen hat, dieses 0-0 bei weitem übertroffen. Und ja, dieses 3-3 ist dann am Ende ein Ergebnis, das die TSG zu den Verlierern macht, weil die waren die meiste Zeit vorne. 3-1 geführt, klar kassieren dann das 2-3, haben dann aber eben 25 Minuten Überzahl und haben wirklich in der Schlussphase grottenschlecht ihre Konter ausgespielt. Das, was sie im Großteil des Spiels vorher richtig gut gemacht haben, haben sie am Ende dann gar nicht mehr hinbekommen. So wirklich absolut 4 gegen 2 Konter und dann hat der zentrale Mann den Ball, spielt ihn nach außen und der ist entweder so einen Schritt zu weit in den Lauf oder in den Rücken und dann musst du nochmal einen extra Touch nehmen. Also ganz, ganz gruselig. Ich habe es ja kommentiert, mir ist dann einmal auch wirklich um Gottes Willen rausgerutscht, als ich mir so ein bisschen die Haare raufen musste, weil es wirklich, man hat so ein bisschen mitgelitten. Und es war klar, ich habe dann auch gesagt, also hier liegt halt in der Luft, dass Stuttgart jetzt sie bestrafen wird dafür. Und ich dachte dann, okay, Thiago Tomasch hat die Chance vergeben, hat da irgendwie am Anfang der Nachspielzeit einen freien Kopfball gehabt aus ein paar Metern, setzt ihn drüber. Okay, haben sie nochmal Glück gehabt, die Hoffenheimer, und dann kassieren sie eben in der 95. den Ausgleich. und auch deshalb Verlierer, weil sie dadurch tabellarisch wieder hinter die Stuttgarter rutschen. Also sie hätten mit dem Sieg den vierten Platz sicher machen können, zumindest diesen Spieltag, hätten die Leverkusener auch auf Abstand halten können, die ja jetzt eben beide überholt haben. Und so haben sie eben weiterhin die schlechtere Tordifferenz auch als Stuttgart. Und die Stuttgarter sind dann durch diesen Ausgleich eben wieder vor Hoffenheim gerutscht. Und ja, ist einfach insgesamt schade, weil Hoffenheim echt ein tolles Spiel gemacht hat. Es war unfassbar intensiv, sind extrem viel gelaufen, haben brutale so Aggressivität in den Zweikämpfen. Habe ich wirklich lange nicht gesehen von einer Mannschaft, wie sie wirklich die Stuttgarter aufgefressen haben. Das war echt sehr, sehr imposant. Haben auch, habe ich in der Vorbereitung gelernt, die niedrigste Netto-Spielzeit der Bundesliga-Teams, Hoffenheim. Also durch dieses Pressing erzeugen sie so viele Unterbrechungen, ob das jetzt Bälle im Aus oder Fouls an sich sind, alles Mögliche mit dabei. Aber fand ich spannend irgendwie, weil man denkt ja eigentlich, Hoffenheim ist halt so ein spielstarkes Team, aber die haben halt selten diese langen Ballbesitzphasen und deshalb da wenig Netto-Spielzeit.
Ja, deine Analyse war natürlich schon wieder sehr ausführlich und richtig und gut. Was ich noch hinzufügen kann, ist, einige haben bestimmt schon drauf gewartet. Punkt 3. Warum ich mit dir diesen Podcast mache, ganz am Anfang mal angesprochen. Es gibt natürlich noch viel mehrere, aber ich habe jetzt die Storyline mit 3 aufgebaut und es ist einfach deine Liebe zum Spiel. Ich kann jedem empfehlen, der sich ein DAZN-Abo leisten kann oder schon geleistet hat, da nochmal reinzuhören in die Emotionalität der Stimme von Moritz beim Ausgleichstreffer von Thiago Tomás. Es war ein wirklich beeindruckendes Spiel, weil es ging hin und her, es gab Platzverweise, es gab 6 Tore, es gab den späten Ausgleich und am Ende denken sich beide wahrscheinlich, aber trotzdem irgendwie so Mist, weil Leverkusen jetzt vorbeigezogen ist. Für die Stuttgarter natürlich eher der gefühlte Sieg in Unterzahl, dann noch in der Nachspielzeit das Ding zu machen, für die Hoffenheimer komplett katastrophal, das noch aus der Hand zu geben. Man hat auch gesehen, Kramaric mit seinem Doppelpack, wie er gejubelt hat bei dem 3:1. Mhm. Trikot aus, das war emotional Overload und Riesenfreude, weil das der Sprung in die Champions League hätte sein können mit diesem Sieg. Und das haben sie eben noch verspielt. Sehr, sehr bitter aus TSG-Sicht.
Ja. Haben auch zweimal den Pfosten getroffen danach noch, als es noch 3:1 stand. Also schon auch ein bisschen Pech dabei. Aber ja, am Ende musst du es dann einfach cleverer spielen. Und da hat man dann schon, finde ich, gemerkt, das ist eine wahnsinnig gute Mannschaft, aber halt eben auch eine recht junge Mannschaft und eine recht unerfahrene Mannschaft, was eben so dieses Top-Niveau angeht. Und da hast du dann schon gesehen, dass Stuttgart da einfach ein bisschen abgezockter dann war. Und glaube ich, wenn es andersrum gestanden hätte, hätte Stuttgart halt nicht in der 93. Minute noch auf den Konter zum 4:2 gepusht, sondern dann hätten die halt einfach sich umgedreht, ein Undorf, ein Stiller halt einfach mal irgendwie draufgetreten auf den Ball und den wieder zurückgespielt. Und das hat ihnen dann so ein bisschen gefehlt, leider.
Ja, also aus neutraler Fansicht, sage ich mal, wurde da viel geboten und es war ein tolles Spiel, aber da gibt es sicherlich in der Analyse der Trainer einiges aufzuarbeiten. Also das geht sicher, geht ja meistens miteinander einher.
Ich habe auch am Ende gesagt, im Schlussfazit, dass Stuttgart mit einem Punkt davonkommt, weil so hat es sich schon angefühlt. Also das war lange Zeit absolut nicht im Bereich des Möglichen für mich, für meine Vorstellung, dass Stuttgart da was holt, weil Hoffenheim gut war, weil die deutlich gefährlicher waren, weil die einfach, also das ist wirklich, auch was ein Basumana Touré, der ist ein linker Flügelspieler, der ist irgendwie 1,70 groß, ist bekannt für sein Tempo mit Ball, für seine 1-gegen-1 Stärke. Was der gegen den Ball für eine Zweikampfführung hat, ist wirklich erste Sahne für einen Spieler dieser Erfahrung. Und da muss man halt auch Christian Ilzer loben, der da wirklich alles rausholt aus dieser Mannschaft. Hat wirklich jeden, auch einen Abdullahu, der da in Zweikämpfe reingeht, als würde sein Leben davon abhängen. Also das war wirklich beeindruckend. Und zum Abschluss ein Grund, warum Hoffenheim Sieger hätte sein können. New Biceps Tattoo just dropped. Christian Ilzer, ähnlich wie Max Eberl, hat da auch den ganzen Bizeps voll tätowiert.
Ja, ich glaube, der hat Max gesehen letzte Woche und dachte sich so, pass auf, jetzt zeige ich dir mal, wie das läuft. Und dann nochmal gefühlt einen draufgesetzt. Da war ja nochmal mehr Tinte verarbeitet. Aber ja, am Ende hat es leider nicht für ihn den Sieg eingebracht. Anders als bei Max Eberl natürlich vergangene Woche. Denn die Bayern haben in Mainz ja noch 4-3 gewonnen. Da ging es andersrum zur Sache. Da lagen die Bayern hinten und dann hat Eberl mal kurz die Ärmel hochgekrempelt im wahrsten Sinne des Wortes und zack, lief's wieder. Ja, wird ein spannender Saisonendspurt. Wie gesagt, Leverkusen, Stuttgart, Hoffenheim, alle 58 Punkte. Und es geht einfach um so verdammt viel. Das unterschätzt man ja auch immer, ne? Also klar, Champions League zu spielen ist schon cool, sich mit den Besten zu messen. Aber das hängt ja, da hängt ja auch noch extrem viel Geld mit dran, das du dann noch bekommen könntest. Und was im Zweifel deine gesamte Vereinsstruktur nochmal auf ein anderes Level heben kann. Also da geht es um richtig, richtig viel in den letzten beiden Spielen und es ist verdammt eng. Dementsprechend darf man sich da echt drauf freuen. Denn da ja, wird auf jeden Fall noch eine ganze Menge Spektakel geboten sein.
Kleiner Hoffnungsschimmer für die Hoffenheimer, wo sie noch hoffen dürfen in Hoffenheim, ist, dass sie nächste Woche gegen Bremen ran müssen. Das alleine reicht schon, aber dass eben Leverkusen und Stuttgart sich gegenseitig die Punkte wegnehmen werden. Das heißt, wenn man da gewinnen sollte gegen die Bremer, was aktuell sehr im Bereich des Möglichen liegt, dann könnte man da mindestens einen wieder überholen von den beiden Konkurrenten.
Ja, du hast es ja schon angesprochen. Willst du erst oder soll ich erst?
Ich mach's ganz schnell.
Mach schnell.
Ich hab zum Glück parallel eben kommentiert, dass ich das wieder nicht ansehen musste, dieses Trauerspiel der Bremer, die da zu Hause das vermeintlich letzte Spiel, in dem man wirklich gute Aussichten auf Punkte hat in dieser Saison, zumindest halbwegs erfolgreich zu gestalten. War enorm schwache Leistung gegen Augsburg, haben super passiv verteidigt in der ersten Hälfte. Wenn du einen Doppelpack von Anton Kade fängst, dann weißt du eigentlich schon, wo du bist. Nichts gegen deinen Namensvetter, aber das ist jetzt nicht der Goalgetter vor dem Herrn. Darf dir dann so nicht passieren. Es ist mittlerweile so ein Running Gag irgendwie, weil fast immer, wenn ich jetzt bei DAZN samstags zum Bundesliga-Einzelspiel kommentieren war, hat der geschätzte Kollege Martin Kern die Bremer im Einzelspiel kommentiert. Und das ist mittlerweile wirklich so, man trifft sich dann in der Halbzeitpause auf dem Flur und er kommt mir schon mit so einem leidenden, so, ah, mir tut mir leid, Gesichtsausdruck entgegen. Und dann weiß ich halt schon, okay, jopp, das ist mal wieder mein Werder Bremen. Ja, also ich kann nicht viel zu sagen, schwache Leistung. Ich glaube, Marco Friedland am Spiel gesagt, ist eine scheiß Saison. Also wenn du dann schon so deutlich werden musst, dann ist auch klar, welche Stunde es geschlagen hat. Und ja, die Bremer können sich absolut bedanken, dass Wolfsburg und Pauli verloren haben oder Wolfsburg nur unentschieden gespielt hat. Denn hätten die gewonnen, wäre es zumindest noch mal ein bisschen ungemütlicher geworden. So ist man jetzt 6 Punkte und 5 bzw. 8 Tore vor den Vereinen. Ich glaube, das ist relativ, relativ sicher dann, einfach weil Wolfsburg und Pauli ja auch noch gegeneinander spielen. Ja. Aber der direkte Abstieg ist dadurch durch, kann nicht mehr passieren. Relegation müsste schon einiges zusammenkommen. Aber trotzdem schwaches Spiel und gerade eben so, man hat zu Hause einen Gegner, für den es um nichts mehr geht. Außer vielleicht in die Conference League, wenn es nach Anton Trebs geht.
Die Augsburger, die holen das noch, ich sag's dir. Spielt da wieder hin und her.
Wie bei Star Wars, so der Force Ghost von Anakin Skywalker und Yes Torup, der steht da so und sagt, Leute, Conference League, ihr könnt
das schon. Also, ne, also da sieht man mal, letzten Spieltag haben sie gegen die Frankfurter dann nur 1-1 gespielt. Hätten sie das gewonnen, dann wären sie wirklich jetzt mittendrin. Also, ja. Es kann manchmal schnell gehen, aber nein, lassen wir die Augsburger da raus. Nee, es war eine Nichtleistung der Bremer, war wirklich sehr, sehr schwach. Ich habe es zwar nur in der Konferenz gesehen, aber es war immer, wenn sie da waren, war wirklich erschreckend. Und die sind jetzt ich würde sagen, 99% durch, aber es ist trotzdem irgendwie eine unangenehme Situation. Du hast gesagt, 2 Spiele noch, die nicht einfach sind, Hoffenheim, Dortmund. Und wenn es richtig, richtig blöd läuft, ja, ich weiß, Wolfsburg auch gegen Bayern und so, aber es ist zumindest mal noch nicht ganz sicher rechnerisch durch und dementsprechend irgendwie eine unangenehme Stimmung da gerade an der Weser.
Ja, du hast richtig gesagt. In Sinsheim das nächste Spiel. Die müssen natürlich unbedingt gewinnen. Dann am letzten Spieltag in Dortmund. Da könnte vielleicht was gehen.
Du sprichst die Dortmunder schon an. Ich habe sie hier einfach nochmal reingenommen als meinen letzten Spieltagsverlierer. 3 der letzten 4 Spiele verloren. Ja, sie sind da so im Niemandsland. Ja, es geht nicht mehr so um so richtig was. Aber trotzdem, ich hatte es vor 2 Wochen schon mal gesagt, dass es einfach droht, eine wirklich, wirklich sehr gute Bundesliga-Saison jetzt durch diese Niederlagen am Saisonende wirklich in ein ganz falsches, schlechteres Licht zu rücken. Und das tut dem Verein gerade nicht gut, weil ich glaube, man hat sich jetzt mit Ole Boog zum Beispiel auch so ein bisschen neu aufgestellt. Man hat so ein bisschen die Hoffnung, in der kommenden Spielzeit wieder neu angreifen zu können mit positiver, guter Energie. Und das verlieren sie gerade so ein bisschen zumindest. Es ist bei weitem noch nichts Schlimmes, es ist bei weitem keine Krise, kein sonst was. Ich will keinen Kovac-Hate oder sowas lostreten. Alles überhaupt nicht der Fall.
Das wäre auch Kovac.
Aber stark. Aber genau, es zumindest ist so ein bisschen die Stimmung am nicht kippen, sondern so rumwabern. Und das muss eigentlich nicht sein, aber sie sorgen eben selbst dafür aufgrund der Ergebnisse der letzten Wochen. Ja, es war Leverkusen, ja, es war Hoffenheim. Jetzt gegen Gladbach, ja, hatte man sich sicherlich was anderes vorgestellt. Mal sehen, wie sie das Ganze zu Ende bringen gegen Frankfurt und Bremen. Und wie gesagt, overall ist es eine Top-Saison der Dortmunder. Sie werden sehr wahrscheinlich Vizemeister. Sie spielen safe in der Champions League. Sie wollen diesen Turnaround bekommen. Sie haben mit so Leuten wie Inacio und sowas, haben sie echt für die Zukunft tolle Spieler in ihren Reihen, die bestimmt ganz, ganz viel Spaß machen werden. Aber trotzdem müssen sie, glaube ich, so ein bisschen aufpassen, dass jetzt nicht die Stimmung so getrübt wird durch Fahrlässigkeiten in dem Saisonendspurt.
Ja, haben wir, glaube ich, letzte Woche schon sehr ähnlich so gesagt. Man
da hatten sie halt das 4-0 gegen Freiburg plötzlich und da meinte ich so, ja gut, da haben sie sich wieder draus befreit.
Stimmt,
und
dann war es vor 2 Wochen. Ja.
Genau, vor 2 Wochen war es genau das. So, dass ich sage, ah Mist, jetzt müssen wir ein bisschen mal gucken. Und dann haben sie es erst wieder gut gemacht und jetzt wieder haben wir das gleiche Thema wie vor 2 Wochen. Aber ja, genau, das ist es eben. Die Saison ist overall gut. Man muss so ein bisschen aufpassen, dass es jetzt nicht irgendwie am Ende gesagt wird, ja, aber die letzten Spiele waren ja so schlecht, so geht es nicht weiter oder so. Keine Ahnung, bisschen übertrieben, aber
Die Luft ist einfach raus bei Dortmund.
Ja, ist auch so. Also das verstehe ich auch. Also, das macht auch Sinn,
kann man,
aber
ja, genau. Kann man ja auch mal so sagen, dann es ist nicht. Also ich finde, als Fan fällt es dir dann manchmal schwer, so das zu akzeptieren. Also wenn jetzt ein Spieler sagen würde, ja, sorry, geht halt um nichts mehr, das fällt dir, glaube ich, als Fan dann erstmal schwer, das zu akzeptieren. Aber wenn man sich halt überlegt, was die seit Mitte, Ende August für eine Taktung haben und unter was für einer Spannung die da stehen müssen, dass du da dann, wenn es wirklich um gar nichts mehr geht, außer vielleicht um deine Tabellenplatzierung, und das heißt aber auch nur, dass sie theoretisch von Leipzig noch eingeholt werden können, was die Vizemeisterschaft angeht, dann ist es völlig menschlich und, glaube ich, ganz, ganz schwer, wenn überhaupt, zu verhindern, dass du dann auch, dass dann auch deine Anspannung so ein bisschen abfällt. Ja. Und auch ganz ehrlich, auch ganz gesund, dass der Körper dann sagt, ja gut, jetzt schalte ich mal einen Gang zurück. Und deshalb, glaube ich, ist das einfach völlig normal und es ist immer noch eine tolle Saison, dass sie jetzt irgendwie, wie du gesagt hast, 3 verlieren aus 4 Spielen und vorher verlieren sie 2 aus 28, ist natürlich blöd, aber ja, wenn du insgesamt jemandem gesagt hättest, ihr habt 5 Niederlagen in der Saison, dann hätten sie wahrscheinlich auch gesagt, ist doch eine Top-Saison. Ja. Jetzt hat man am kommenden Freitag zu Hause gegen Frankfurter, gegen den Wahl-Timmy die Chance, das Ding fix zu machen mit der Vizemeisterschaft und das vor den eigenen Fans. Das ist doch ein schöner Anlass.
Ich denke auch. Und ja, wenn man gerade einen Gegner haben möchte, vielleicht um ein paar Tore zu schießen, dann sind die Frankfurter, glaube ich, ganz gut geeignet. Und ja, wir haben eben schon gesagt, die Dortmunder spielen nächstes Jahr sicher in der Champions League. Andere Vereine kämpfen noch darum und andere wiederum sind jetzt gerade noch in dieser aktiv. Lass uns losfliegen und nochmal aufs internationale Geschäft schauen. Und was war das bitte für ein Wahnsinnsspiel? Spiel des Jahrhunderts, Spiel des Jahres, Spiel aller Zeiten? 5-4 gewinnt Paris Saint-Germain gegen die Bayern. Und die ganze Fußballwelt kommt aus dem Staunen natürlich nicht mehr raus. Wie hast du es gesehen? Frage ich einfach mal so. Wie siehst du, war das einfach Defensiv-Katastrophe, Offensiv-Spektakel, Fußballfest? Ich finde, irgendwie alles passt.
Ich finde, ja, es war vor allem ein Fußballfest. Es war keine Defensivkatastrophe, finde ich. Habe auch schön gesehen. Ich muss es mir jetzt gerade noch mal kurz raussuchen. Die X-Goals-Statistik,
ja.
Die ist auch relativ aussagekräftig, wie schlecht verteidigt wurde. Und wenn du 5-4 spielst, also gerade die Bayern wurden ja sehr kritisiert, wie sie verteidigt haben. PSG hatte, schätz mal, wie viele X-Goals?
Ja, wenn die 5 gemacht haben, würde ich jetzt was sagen wie 3, 3,5?
1,9.
Oh.
Und das, finde ich, sagt dann schon aus, einfach was das für Chancen waren, was für eine Qualität der Chancen das waren und auch, also schlägt einfach dieses Pendel mehr aus in Richtung individuelle Qualität macht auch aus einer, ich glaube, die Kvaratskhelia X-Goals Zahl war irgendwie 0,04 beim ersten Tor. Ja. Was halt schon auch, also ist dann die Frage, ob das wirklich so niedrig sein muss. aber trotzdem, also das ist dann halt nun mal ein Spieler, der aus so wenig ein Tor macht und das hast du immer wieder gesehen. Gerade als PSG dann diesen Lauf hatte, haben sie einfach Sachen brutal ausgespielt und deswegen finde ich, ist es keine schlechte Abwehrleistung. Man kann auch, wenn das den Fußballfans lieber ist, kann Bayern sich auch hinten reinstellen. Dann stehen sie nicht mit zwei Innenverteidigern an der Mittellinie und wirken ab und zu ein bisschen ungeordnet, wirken ab und zu ein bisschen unsouverän, wenn sie dann halt irgendwie 2-2 einen Konter verteidigen müssen. Weil ein Dembélé, fand ich übrigens auch schön, bei Amazon Prime wurde so gesagt, ja, Dembélé auch absoluter Arbeiter gegen den Ball geworden. Und als das gesagt wurde, war Dembélé so 15 Sekunden so rechts nicht im Bild zu sehen, weil er noch so aus dem Abseits zurückgeschlendert kam. Also das fand ich sehr lustig. Aber es hat nicht so Vinicius und Mbappé-Züge, aber es hat schon auch ein bisschen sowas, dass halt da schon immer einer steht, der an der Mittellinie auch den Ball in Empfang nehmen kann, wenn sie mal einen Konter starten können, was ja, auch super wichtig
genau,
ist, merkst du ja.
Das ist ja auch eine Rolle.
Aber ja. Also was sie für eine Gefahr dadurch erzeugen können. Aber ganz kurz, ich fand es ein geiles Spiel. Ich fand es von der fußballerischen Qualität das beste Spiel, das ich je gesehen habe. Von der Dramaturgie kommt es für mich nicht ganz an Bayern Real das Rückspiel ran. Einfach von diesem Hin und Her und dann Ulisse am Ende.
Ja, und es ging ja auch noch so gesehen um nichts. Also es war jetzt nicht dieses Ende mit dem, ja, so im Sinne von nach dem Spiel weiß man, wer es geschafft hat und wer gewonnen hat. Natürlich geht es da um eine Menge, aber du weißt, was ich meine. Und das ist eben das Ding, ich finde es richtig, richtig schön, dass du es auch nochmal gesagt hast, ist dieses ganze, aber die haben ja beide einfach so schlecht verteidigt. Verteidige du doch mal gegen Ulisse, Diaz, Mbappé, Kvaratskhelia. Dann fängst du dir 100 Dinger. Das ist doch einfach mega, was da für eine fußballerische Qualität auf dem Platz steht und dass dann so ein Spiel dabei rauskommt. Und wie du schon sagst, die sich nicht irgendwie reinstellen hinten und versuchen irgendwie, wir haben jetzt die super Taktik, wie wir die ausschalten können. Du kannst diese Spieler nicht 90 Minuten lang kontrollieren. Dass dann in dieser Phase da Tor nach Tor reinfällt dann auch, Innenpfosten bei dem Dembélé-Ding zum Beispiel, Kvaratskhelia einfach überragend, trifft jeden Ball da perfekt.
Ja.
Ist ja auch geil, aber kann halt auch mal passieren und ist gar nicht so unbedingt negativ zu bewerten, weil ich finde, ein Upamecano, ein Tah, die haben Riesenspiele gemacht. Das klingt ein bisschen komisch, wenn man fünf Dinger fällt, aber das war richtig gut. Klar, Stanisic hatte hier und da ein paar Probleme mit Kvaratskhelia, aber wie gesagt, wer hat die heutzutage nicht, wenn der gegen den spielen muss? Also das heißt jetzt gar nicht, dass Stanisic irgendwie voll verkackt hat oder so, sondern einfach, dass die Qualität auf beiden Seiten aber natürlich so unglaublich hoch ist und dass wir das Ergebnis dann am Ende rausbekommen, ist ja das Schönste, was es gibt als Fußballfan, weil wie geil ist das denn? 9 Tore. Also ich saß da ja auch und dachte, was passiert hier eigentlich gerade?
Ja.
Und das war einfach, es war einfach schön. Es hat einfach Spaß gemacht. Ich mag jetzt noch nicht sagen, beste Spiel aller Zeiten oder sonst was, aber es war auf jeden Fall eins für die Geschichtsbücher und eins, was richtig Spaß gemacht hat. Und dementsprechend kann man sich einfach nur freuen auf das, was jetzt da noch kommt in der Allianz Arena. Mal sehen.
Ja, ja, absolut. Also ich finde, zum Ersten, wer sagt, das war schlecht, eine schlechte Abwehrleistung, der hat keine Ahnung von Fußball. Das finde ich, kann man einfach so sagen, weil das ist einfach teilweise nicht zu verteidigen. Und vor allem halt, wenn man sagt, wir wählen halt diesen mutigen Ansatz, wir wollen auch Tore schießen, dann musst du höher stehen, dann musst du automatisch dem Gegner auch diese Räume bieten. Und dann ist es halt teilweise schwieriger zu verteidigen als andersrum. Aber man darf sich doch nicht so krass dran gewöhnen, dass so ein Fußballspiel 1-0 auszugehen hat und nur dann ist es souverän gewesen, nur dann ist es gut gewesen. Wir stehen hier 90 Minuten auf dem Fußballplatz. Effektiv spielen wir irgendwie an die 60 Minuten Fußball und dass da irgendwie 1-2 Tore fallen, sollte eigentlich nicht Normalität sein. Ich habe als Fußballfan kein Problem damit, anzuerkennen, wenn eine Fußballmannschaft wie die Bayern in dem Fall gegen einen, also wenn die beiden besten Mannschaften der Welt mit Mut und mit Offensiv-Kreativität irgendwie dieses Spiel angehen. Und das ist auf eine Weise trotzdem dann toll verteidigt. Für viele Leute ist halt Verteidigen nur im eigenen 16er, wenn du halt siehst, wie die vorne irgendwie pressen und dadurch halt einen Einwurf an der Mittellinie bekommen und dann wieder im Ballbesitz sind. Das ist genauso verteidigt. Und ist einfach schön anzuschauen. Es gibt irgendwie diese Fußballer-Weisheit irgendwie, dass viele Fehler in einem Spiel passieren und dass man lieber die Fehler weiter weg vom eigenen Tor macht. Und das funktioniert eben, wenn du vorne drauf gehst, wenn du generell höher stehst, wenn du nur hinten drin stehst, dann führt ein Fehler halt einfach häufiger auch zu einem Gegentor. Deswegen bin ich da sehr fein mit und freue mich sehr aufs Rückspiel.
Da kann ich einfach nur mitgehen und jeder, der das nicht so sieht, der kann ja mit Pep Guardiola bei Stockport zugucken. Da ging ja viral, dass Guardiola eben nicht das Hinspiel gesehen hat, sondern irgendwas in Englands dritter Liga gescoutet hat. Da könnt ihr dann gerne zuschauen. Ist wahrscheinlich stimmungstechnisch auch nicht schlecht, aber fußballerisch ist das eben gerade die Creme de la Creme, die wir da haben, Paris gegen Bayern. Ich bin auch sehr gespannt, was dabei rauskommt und was wir dann in der kommenden Woche hier auch natürlich analysieren werden. Wir sind so ein bisschen schon über die Zeit gefühlt, weil wir haben noch eine ganze Menge vor. Deswegen, Atletico gegen Arsenal, ein bisschen das, was man erwartet hat, oder? So ein 1-1. Für beide Seiten noch alles drin. Arsenal natürlich jetzt mit dem Heimvorteil zu Hause im Rückspiel, genau. Und ich sage am Ende, ne, gewinnt einer dieser beiden Teams die Champions League, weil alle jetzt gefühlt schon denken, Paris gegen Bayern ist das vorgezogene Finale. Nein, eigentlich ist Atletico gegen Arsenal das vorgezogene Finale. Das wäre lustig, sage ich mal so. Wenn du jetzt nicht groß noch was dazu zu sagen hast, würde ich noch schnell in die Europa League springen. Bisschen schade, Freiburg hat in Braga ganz spät noch den Gegentreffer zum 1-2 kassiert. Atubolu, der vorher einen Elfmeter von Salazar gehalten hatte, ehemaliger Bundesligaspieler auch bei Schalke und so, da der tragische Held, lässt ihn da so ein bisschen blöd prallen und so ist jetzt die Ausgangslage nicht ganz so gut, aber auch da ist noch alles drin. Freiburg, wie gesagt, diese Saison, ich traue ihm das wirklich zu. Und im anderen Halbfinale englisches Duell, Nottingham Forest gegen Aston Villa. Ich finde halt, es ist leider wieder so, dass in der Europa League halt ein englisches Team ist, was eine katastrophale Saison spielt und eventuell den Titel holen wird. Das ist irgendwie, das nervt mich. Letztes Jahr war es Tottenham, die sind fast abgestiegen, spielen dieses Jahr wieder gefühlt um den Abstieg. Also nicht nur gefühlt, die haben zwar jetzt gewonnen gestern, aber sind auf jeden Fall immer noch da unten drin. Und jetzt ist es Nottingham, die sind nur 2 Punkte vor Tottenham und stehen mit einem Bein im Europa-League-Finale. Naja, das zeigt eben, dass die Qualität in der englischen Liga wirklich sehr, sehr hoch ist, weil auch die Mannschaften aus der unteren Tabellenregion ganz, ganz viele andere Mannschaften aus Europa dann doch noch dominieren können. Finde ich etwas schade, aber das ist ja nicht so, dass das erst seit dieser Saison der Fall ist und das jetzt eine Neuheit wäre.
Ja, die Europa League ist einfach eine Farmers League, oder?
Ich glaube
auch,
ja.
Wenn man es vergleicht mit der Premier League. Ja, ja, also ich glaube, es gibt dann auch so Teams, die dann vielleicht, ob zu Recht oder nicht, dann auch so ein bisschen die europäischen Wettbewerbe priorisieren. Wenn sie merken, das ist eh so eine Gurkensaison, da qualifizieren wir uns nicht in der Liga für irgendwas. Klar, wenn du am Ende dann sogar Gefahr läufst, abzusteigen, dann solltest du vielleicht schon auch die Liga ein bisschen priorisieren. Aber solange das nicht der Fall ist oder du zumindest nicht denkst, dass du da Gefahr läufst, dann sollte man halt, oder finde ich, kann man auch sagen, man probiert es mal über den europäischen Wettbewerb.
Ja. Letzter Satz dazu noch, was man natürlich nicht vergessen darf, durch diese Änderung mit der Ligaphase kommen eben nicht mehr die Drittplatzierten der Gruppenphase der Champions League mit in die Europa League. Sprich, da waren natürlich dann auch immer schon Mannschaften dabei, die vielleicht noch mal eine Klasse besser sind als die Europa League Teams und die dann auch oftmals den Wettbewerb dann unter sich ausgemacht haben. Ist halt cool für die, dass es jetzt so eine reine Europa League ist, wo du von Anfang an die Chance hast, ne, wie Freiburg, wie Nottingham, da auch dann durchzukommen, ohne dass plötzlich ein Barcelona oder sowas als Gruppendritter noch mit reinrutscht. Aber das ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass dann vielleicht halt manchmal eben auch Teams mit dabei sind, die eben in ihrer Liga im Heimatland nicht so performen. Okay, ich habe es angesprochen. Wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit, aber wir nutzen den Rest dieser Folge noch, um bei einem Kaltgetränk etwas ganz Spezielles zu feiern und zu analysieren.
Die dritte Halbzeit ist mir eh die liebste.
Die Zwei-Mann-Mauer gratuliert dem FC Schalke 04 zum Wiederaufstieg in die Bundesliga. Sie haben es geschafft. Königsblauer Jubel am Samstagabend, 1-0 gewonnen. Kenan Karaman, es gibt keinen, finde ich, der es mehr verdient hätte, dieses entscheidende Tor zu erzielen für die Schalke als ihn, ist mit Schalke 04 durch die Scheiße gegangen, so kann man es, glaube ich, sagen, abgestiegen, um den Abstieg gekämpft, beziehungsweise den Klassenerhalt gekämpft, dann in Liga 2 die letzten Jahre. Diese Schalker-Geschichte ist wirklich eine wahnsinnige und ich finde, man kann nicht genug lobende Worte für Miron Muslic finden. Was er mit dieser Mannschaft erreicht hat, ist absoluter Wahnsinn. Die Stimmung auf Schalke war vor knapp einem Jahr fast auf dem Tiefpunkt. Man musste wirklich Angst haben, dass es in Liga 3 geht. Und jetzt geht es zurück in Liga 1. Da, wo sie, und da sind, glaube ich, hoffentlich alle Fußballfans meiner Meinung, da, wo sie absolut hingehören.
Total. Also es ist einfach eine fantastische Geschichte. Ich habe mich extrem gefreut, habe mir auch die letzten 20 Minuten habe ich mir angeschaut, weil ich auch wissen wollte, halten sich die Fans an die Empfehlung, nicht wieder den Platz zu stürmen? Und ich bin extrem positiv überrascht, dass das geklappt hat. Hätte ich nicht gedacht. Also wenn wir, glaube ich, eins gelernt haben, dann, dass besoffene Fußballfans die Letzten sind, die sich von irgendwelchen rationalen Ratschlägen irgendwie beeinflussen lassen. Aber es hat funktioniert, es war eine fantastische Stimmung. Und ja, ich freue mich einfach extrem für Schalke, dass, wenn du jetzt, du hast den HSV Köln wieder etabliert in der ersten Liga, hast jetzt Schalke, ja, wenn sie es irgendwie noch geschissen bekommen, Hannover vielleicht auch noch.
Ja, das ist halt das nächste Thema, ne? Also, ja,
aber ganz kurz noch zu Schalke, einfach eine geile Geschichte und man stelle sich nur mal vor, ich erzähle dir vor, keine Ahnung, 8, 9 Jahren, Schalke wird nach 2 Jahren Abstiegskampf gegen die dritte Liga aufsteigen mit Kenan Karaman als Kapitän und Edin Dzeko, der sie da mit reinschießt. Also sowas ist ja absoluter Wahnsinn.
Ja, aber es passt einfach alles so gut zusammen in diese ganze Geschichte, in diese ganze Dynamik, die Schalke da aufgebaut hat, die Miron Muslic da aufgebaut hat. Es ist wirklich... Es macht ja auch, ich mag Schalke sowieso schon, weil es ist ein cooler Traditionsverein mit geilen Fans. Ich habe viele Freunde, die Schalke-Fans sind. Die Stimmung, die Arena und, und. Also da geht einem ja als Fußballfan einfach das Herz auf. Aber in dieser Saison habe ich auch nochmal wirklich gemerkt, wie ich nochmal diesen einen Schritt mehr Sympathie für sie empfunden habe, weil eben die Kommunikation nach außen, die Art und Weise, das Auftreten und. Es hat alles gepasst. Es ist wunderschön zu sehen, wie diese Entwicklung da ist. Niemand hat es Miron Mustic zugetraut. Frank Baumann ist da definitiv mindestens genauso lobend zu erwähnen als Drahtzieher dahinter. Und es macht einfach Spaß. Es ist ein richtig schönes Gefühl, Gefüge auch. Und das, man sieht ja, was das für eine Strahlkraft hat, wenn ein Edin Dzeko dahin geht und auch direkt nach diesem nach dem Abpfiff bei Dirk am Mikrofon dann direkt sagt, ja, ich bin sehr glücklich, dass ich hier hingekommen bin. Ich meine, schaut euch das an, was das hier für eine Stimmung ist. Es ist wirklich der helle Wahnsinn und es ist sehr positiv hervorzuheben. Es gibt in Liga 2, du hast es angesprochen, mit Hannover zum Beispiel, eine ganze Menge anderer Themen noch. Diese Liga ist so verdammt spannend. Wir könnten ein Zweitliga-Spezial damit füllen. Wir haben einen richtig spannenden Abstiegskampf. Wir haben einen richtig spannenden Aufstiegskampf. Hannover, Paderborn, Elversberg, allesamt noch mittendrin. Jetzt gab es gerade diese Reibe da von Elversberg gegen Paderborn. Hannover gegen den Tabellenletzten Preußen Münster. Nur unentschieden. Also die nächsten Wochen werden da definitiv auch noch mal die ein oder andere Entscheidung bringen. Düsseldorf am Rande des Abstiegs. Hätte auch niemand gedacht vor der Saison. Die wollten eher in die andere Richtung gehen. So ein bisschen wie Schalke vor ein, zwei Jahren. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir die zweite Liga das ein oder andere Mal in den kommenden Wochen vielleicht noch mal mit reinnehmen müssen, Moritz. Denn da stehen Entscheidungen an, die weitreichend sein können.
Ja, glaube ich auch. Also da ist in vielen Fällen, also in der Abstiegszone und eben auch wer noch aufsteigt, ist noch eigentlich alles gesprochen. Und deswegen bin ich da sehr gespannt. Auch jetzt die Elversberger, die Paderborn und Hannover überholen konnten am Wochenende. Und dann eben unten, du hast richtig gesagt, wahnsinnig eng zusammen. Also da ist Bielefeld auf 13 noch direkt abstiegsbedroht. Deswegen bleiben wir da dran. Wenn irgendwas passiert, ihr hört es bei uns nicht als erstes, aber hört es dann relativ fix, würde ich sagen. Und macht Bock, diese zweite Liga auf jeden Fall.
Absolut. Ich freue mich drauf. Mal sehen, was wir die kommenden Wochen da erzählen können. Du hast es angesprochen, natürlich so ein bisschen als Norddeutscher, Hannoveraner, pocht mein Herz da noch für die 96er. Aber wenn sie dann wieder solche Spiele drin haben, wie jetzt gegen Preußen Münster, zu Hause, alles, der rote Teppich wurde ausgerollt und sie können einfach nicht drüber gehen. Mal sehen, was da noch passiert. Wir bleiben dran, wir werden es begleiten. Moritz, ich danke dir vielmals. Es hat, wie immer, große Freude bereitet. Ich hoffe, genau diese hattet ihr da draußen auch beim Zuhören. Vielen, vielen Dank auch dafür. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der kommenden Woche wieder, wenn hoffentlich der FC Bayern als Champions League-Finalist feststeht.
Ich drücke die Daumen als deutscher Fußballfan natürlich und freue mich sehr drauf, das Ganze dann mit dir auseinanderzunehmen. Wir haben 9 Tore im Hinspiel gesehen. Ich glaube, mindestens 14 fallen im Rückspiel.
Alles andere wäre eine Enttäuschung. Bis dahin, vielen, vielen Dank und wir hören uns. Macht's gut. Ciao, ciao.
Danke fürs Zuhören. Ciao.
Folgt uns auf Instagram @ 2-Mann-Maus.